Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Joke gerade komplett. Anmoderieren gar nicht so einfach, wie man denkt.
Gell?
Das ist super kompliziert.
Aber irgendwie geht's ja doch.
Ja, ich glaube, du hast einfach die richtige Lockerheit da entwickelt. Du gehst ja auch mit so einem Tada rein.
Tada.
Ich war kurz bei einem Krusty-artigen Hey, hey. Aber ich bin auch nicht so gut in anderen Stimmen und dann habe ich mich einfach unsicher gefühlt.
Das macht nichts. Sag doch einfach Hallo.
Hallo.
Hallo, Lukas.
Aber es ist vielleicht auch einfach mein Ziel für diese Staffel, irgendwann so eine richtig lockere Anmoderation zu machen.
Da gehen wir hin.
Es wird ein Learning.
Das Shogi auch, springe ich das auch bei momentan, bei unserem Format. Hi, Lugi.
Hi, Maxi.
Wir können jetzt auch künstlich ein Gespräch führen, dass wir wahnsinnig viel, also wie geht's dir und bla, aber ja. Muss vielleicht auch ehrlich sagen, dass zwischen der letzten Aufnahme von Folge 3, die ihr vor 2 Wochen gehört habt, und der jetzigen Ausgabe für uns gerade ungefähr 1 Stunde liegt, ungefähr, seitdem die Aufnahme beendet ist. Weil wir heute einfach 2 Folgen an einem Tag ballern und uns jetzt direkt hier weiter reingefuchst haben. Deswegen haben wir auch absolut, es ist absolut nichts passiert. Wir haben Cappuccino getrunken.
Der war sehr lecker.
Dankeschön. Meine neue Maschine, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. War im Übrigen eine Szene, ich muss sagen, der Aschaffenburger Mediamarkt, also es gibt ja 2 in Aschaffenburg, es gibt den in der Innenstadt. Mhm. Der ist hier in der City Mall, in der City Galerie. Und dann gibt es den jetzt so ein bisschen weiter draußen, vor den Toren von Aschaffenburg, auf dieser Straße, wo wir mal langgefahren sind, wo jemand gelaufen ist.
Ja.
Da ist auch noch ein Mediamarkt.
Den habe ich ein bisschen als ranzig in Erinnerung. Ist das immer noch so?
Der Mediamarkt? Eigentlich nicht.
Ah,
ich finde den gar nicht so ranzig. Dieser Mediamarkt war früher mein Mediamarkt. Also früher war da meine Mutter sehr, sehr, sehr oft. Ich habe da wirklich ikonische Momente gehabt. Ich habe da wirklich einen unfassbaren Moment gehabt, der immer so klingt, als wäre aus irgendeinem schlechten Steven Spielberg-Film. Und zwar am 11. September während der Anschläge auf das World Trade Center war ich dort und dann stand ich vor dieser Fernseherwand und habe das Ding halt auf 30 Fernsehern gleichzeitig gesehen. Uff. Das ist wirklich einfach nur wie jeder Roland Emmerich-Film.
Ja.
Das war richtig, richtig krass damals 2001. Da weiß ich noch, da habe ich mir Extreme G irgendwas, 3 oder 4 war das oder so, für die PlayStation 2, das erste Extreme G, was nicht nur für den N64 erschienen ist, sondern das kam dann auch für die PlayStation 2. Und das habe ich mir damals da gekauft und das habe ich aufgrund des 11. September nie spielen können.
Weil das so
verwoben war mit diesem Moment, dass ich das Spiel zwar mit nach Hause genommen habe, aber ich habe es einfach nur ewig ins Regal gelegt und habe es irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft. So war das damals für mich. Ich hatte das ganz, 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 ganz schlimm. Das habe ich da erlebt. Dann hat meine Mutter mal im Lotto gewonnen, aber nur so bei Spiel 77 oder sowas. Mhm. Und hatte dann irgendwie 5.000 Euro gewonnen und hat halt meiner Schwester mir jemals 1.000 Euro gegeben, hat gesagt so, ja, ihr könnt es auf die Bank tun oder ihr könnt damit nicht. So, ja, wir fahren jetzt sofort zum Mediamarkt. Und dann bin ich wie beim Super Toy Club mit einem Wagen durchgerannt und hab mir da für 1.000 Euro den Einkaufskorb voll gemacht. Da war ich noch, da kam ich da, die PlayStation 2 Mini kam da raus. Mhm. Da habe ich mir die gekauft. Die kamen dann auch gerade parallel dazu als Release Killzone. Dann habe ich mir da Killzone plus die kleine PlayStation noch ganz viele andere Sachen. Da hatte ich mit einem Korb voller Spiele und Kram bin ich dann da raus. Das war das Schönste auf der ganzen Welt. Dann habe ich da den legendären Moment gehabt mit Herr Meier. Herr Meier, der dort gearbeitet hat, ich war um 10 vor 8 im Laden, das war vor 2 Jahren nach der Tour, die habe ich auch letztens bei Nukular erzählt, die Geschichte. Aber es ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ich auch ein bisschen den Wortlaut davon etablieren will bei uns, auch in unseren Kreisen bei NTG. Und zwar war Herr Meier, der hat mich ein bisschen herausgefordert, weil Herr Meier war so ein bisschen so, ja, wollen Sie überhaupt jetzt noch was oder wollen Sie auch nur gucken? Und ich ich hatte so einen Moment schon mal beim Fernseher kaufen. Das ist mir schon ein paar Mal beim Fernseherkauf passiert. in meinem Leben, oder was, man kauft jetzt nicht jede Woche einen Fernseher, aber so 2-3 Mal habe ich in meinem Leben einen Fernseher gekauft, die letzten 10 Jahre. Und das ist mir immer dabei passiert, dass ich immer angefuckt wurde. So nach dem Motto, sie haben ja eh kein Geld.
Ja.
Und das triggert mich wahnsinnig viel, weil ich halt viel arbeite für mein Geld. Und wenn dann jemand dasteht und sagt, sie haben ja eh kein Geld, dann sage ich so, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ist aber auch ein krasses Comeback.
Das stimmt einfach nicht. Und dann fühle ich mich herausgefordert und sage so, dann wenn was wollen sie denn ausgeben? Dann sage ich eigentlich eine Zahl, die doppelt so hoch ist wie die, die ich ausgeben will. Schon so 3.000-4.000.
Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass das einfach eine Verkaufsstrategie ist?
Ja, ja, wahrscheinlich. Nee, ist mir nicht gekommen tatsächlich. vielleicht. Naja, auf jeden Fall, Herr Meier war aber nicht die, ich würde sagen, Herr Meier war nicht die hellste Birne im Raum. Und Herr Meier hat so ein bisschen dann, stand dann so da und hat dann sich, und ich war mit einer Freundin da, mit Franzi. Und Franzi stand hinter mir und hat die ganze Zeit nur gesagt, Max, können wir jetzt, du kaufst jetzt bitte kein Fernseher, weil es war in der Woche vor Black Friday. Es war irgendwann im November 2018.
Also das Timing war perfekt.
Es war montags, war das und freitags war Black Friday. Und sie sagte wirklich so, ey, du bist nur hergekommen, um dir Pokémon Let's Go zu kaufen. Nimm das Spiel und geh. Und ich war so, nee, der hat mich jetzt so angefuckt, ich kaufe jetzt einen Fernseher. Und sie so, du kaufst jetzt keinen Fernseher. So, und dann stand er so neben mir und hat gesagt, so, ja, also was wollen Sie machen? Ich so, ja, ich würde schon, ich zocke halt und gucke Netflix und ne, so gucke halt Filme auf 4K. Das ist das hauptsächlich, was ich damit machen will. Und er so, ja, dann ist ja das Gerät, bla 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 bla. Dann sage ich zu ihm, kommt dieses Gerät denn nicht am Freitag bei Black Friday raus? So, weil wenn ich am Freitag in den Katalog gucke und das Ding kostet die Hälfte, nee, war 3.500 Euro gekostet. Und ich war so, ja, ja, und dann so, Franzi, überlegst dir wenigstens 3.500 Euro ist viel Geld, am Freitag ist Black Friday, es wird überall Fernsehangebote geben, sei nicht so dumm. Und ich dann so, ja, und dann wurde es halt immer enger und es wurde um 8 Uhr machen die halt hier in Aschaffenburg auch zu, weil die dürfen ja nur nicht bis 10 Uhr aufhaben. Und dann habe ich mich so herausgefordert gefühlt, aber habe auch gleichzeitig gedacht, so, ja, sie hat schon Recht und Vernunft walten und so, und stand dann da und habe überlegt und bin als mit ihm ins Gespräch und habe immer irgendwelche Sachen gefragt. Und Herr Meier hat sie wirklich um sein Leben gekämpft, so mit diesem Fernseher.
Der wollte den Verkauf haben.
Der wollte diesen Verkauf, er hat gesagt, so, ich verkaufe ihn noch heute vor 8 Uhr den letzten Fernseher.
Ja.
So, und dann sagt er noch so, ja, und dann hat er irgendwie hat sich weggedreht und ist an so ein Telefon, hat mit seinem, ich habe jetzt gerade noch mit meinem Chef telefoniert, wahrscheinlich hat er einfach nur 3-mal die 0 gewählt.
Ja.
Ich habe jetzt gerade noch mit meinem Chef telefoniert, ich kann auch nochmal 400 Euro runtergehen und sowas. Und ich sehe, er ist ja nicht am Freitag, nein, ist auf keinen Fall im Katalog, bla 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 bla. Und der letzte Schritt von Herrn Meier, um mich zu überzeugen, war, dass er neben uns stand, während ich auf diesen Fernseher guckte und sag, ich überlegte so, ja, guckte noch zu einem anderen rüber, ich so, der oder der. Dann sagt er einfach nur so, kaufen, 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 kaufen. Das war der letzte große Schachzug seiner Verkaufsstrategie. Einfach mehrmals zu mir zu sagen, kaufen, kaufen. Und da habe ich gesagt, jetzt gehe ich. Das ist mir zu dumm. Also, dass da ein erwachsener Mann steht mit einem unsicheren Gesichtsausdruck und sich so, kaufen, kaufen. Also, das war so dumm. Aber das hat sich trotzdem also auch so, wenn jetzt irgendwo Leute, ich habe das auch bei Nukular deswegen letztens erzählt, und immer so, wenn Leute sich so unschlüssig sind, kommt immer nur so aus irgendeiner Ecke, kaufen, kaufen, kaufen.
Das ist ja auch ein bisschen wie der gesamte Discord funktioniert.
Ja, ja, so funktioniert der Discord von die Mancamp. Genau, und mit dieser Kaffeemaschine, die ich auch letztes Jahr in diesem Mediamarkt gekauft habe, weil der eine sehr, sehr große...
Auch am Montag vorm Black Friday?
Vielleicht, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Auf jeden Fall, naja, es war irgendwann später, es war nach Black Friday, es war aber Dezember. Aber vielleicht hätte ich da auch am Black Friday mal hingehen sollen. Auf jeden Fall habe ich mir eine Kaffeemaschine gekauft, auch in diesem besagten Mediamarkt, eine sehr große Kaffeeabteilung. Und der Typ hat mich wieder so behandelt. Der Typ, ich komme da hin, also es war natürlich, der war wesentlich kompetenter.
Ja.
Und dann sagt er so, guckt er mich so an von oben so und sagt so, schon Kapselautomat, ne? Und ich war so,
wow. Also das ist auch, also Kapselautomat eh Schmutz, aber was für ein Judgment da auch drin liegt.
Schon so, wollen Sie, Kapsel? So nach dem Motto. Ja. Ich war so, nee, schon eine vollautomatische, so, ne? Ja. So eine gute. Was wollen Sie denn ausgeben? Und ich war eigentlich im Kopf so 300-400, nicht so 700. Also es ist wirklich, ich bin halt auch einfach ein Trottel.
Ich so. Lieb das aber auch so. Einfach wirklich aus Frust dann mehr.
Nee, weil ich einfach finde, das hat ja nichts, das soll gar nicht so mit, das wirkt immer so, als wäre man so super arrogant und will so mit dem, ich habe Geld, weil ich habe nicht so viel Geld, also gar kein, ich gebe nur viel Geld aus, aber das heißt nicht, dass ich es habe. Aber es ist so, ich hasse das, Leute zu judgen, weil sie vielleicht nicht so aussehen, als hätten sie Kohle, weil ich muss nicht mit dem Anzug eine Kaffeemaschine kaufen gehen. Wenn ich da mit einem normalen Outfit, ja, und ich laufe ja nicht rum wie ein Vollassi, sondern ich hatte halt eine Bomberjacke an und halt normale Sneaker und normale Hose so, und ich kam halt gerade von meiner Comedy-Tour so und hatte gesagt, gönn mir jetzt mal eine Kaffeemaschine zu Weihnachten, weil einfach diese Kapsel, ich habe nämlich eine Kapselautomaschine gehabt, sondern Espresso, und aß das umweltmäßig Bullshit und zweitens schmeckt das mir auch nicht. Ich möchte jetzt eine gute Maschine haben. Und dann muss ich mich da so abfacken lassen. Und das finde ich irgendwie, finde das jedem Käufer gegenüber unfair, der da reingeht und sagt so, ich möchte heute, weil 500, 600 Euro ist eine ganze Stange Geld. Ja. Unfassbar viel Geld. Und man macht das ja auch natürlich, weil man denkt, man hat dann Invest und muss die nächsten 10 Jahre keine kaufen. Da fand ich das einfach nur frech.
Aber ich verstehe die Reaktion schon, weil es ja, das ist halt einfach so eine richtig arschige Oberflächlichkeit.
Naja, und dann habe ich ja halt gesagt, das Einzige, wie man arschiger Oberflächlichkeit entgegensetzen kann, ist mit auch arschiger Oberflächlichkeit. Deswegen nicht
Feuer
mal
sympathisch. Mit Feuer bekämpfen.
Nicht mal ein sympathischer Move, aber es ist trotzdem so, ich habe dann im Endeffekt mich für eine, der hat mich dann, und weil er dann aber auch Respekt hatte. So, dann hat er mich nämlich auch anders bedient. So. Und eigentlich hätte ich gehen müssen, aber ich hatte auch keinen Bock zu gehen, weil hätte ich nochmal woanders hinfahren müssen und dann, ach, keine Ahnung. Und auch eine, jetzt sehe ich viel zu viel von diesem Mediamarkt, aber auch eine legendäre Geschichte. Ich sag ja, da sind viele komische Sachen passiert.
Ja.
Und zwar, als ich meinen allerersten Fernseher hatte, das war so einer mit Ambilight, das war so ein HD-Ready-Fernseher noch damals. Nicht ganz günstig. Philips hat die mit Ambilight gehabt immer, ne? Ich glaube, Philips müsste gewesen sein. Auf jeden Fall war das auch ein flacher Fernseher, aber er war natürlich jetzt nicht so flach wie der hier oder vor allem der, den ich im Wohnzimmer habe, sondern er ist ein bisschen dicker gewesen.
Ja.
So halt wie die halt so vor, keine Ahnung, das war zur Xbox 360-Zeiten 2007 oder so. Und da habe ich ganz viel für gespart, weil ich natürlich überhaupt kein Geld hatte. Und meine Mama hat mir noch was dazugegeben und ich habe ganz viel gearbeitet dafür und so und habe mir dann damals einen Fernseher gekauft. Und der war auch gut, der hat auch ein tolles Bild gehabt für die damalige Zeit. Aber das große Problem war, die Xbox 360, die damals meine Lieblingskonsole und meine vor hauptsächlich genutzte Konsole von mir war, aber auch das, das einzige Ausspielgerät, was zu dem Zeitpunkt dieses HD-Ding hatte, das ließ sich nicht so einfach anschließen, weil damals noch nicht jeder Fernseher wie heute 5 HDMI-Eingänge hatte, sondern der hatte gar keinen HDMI-Eingang, sondern der hatte so ein Adapterteil, was im Endeffekt aussah wie fast so ein VGA-Anschluss, also mit so Rädchen, wo du so richtig Computerbild und da gab's halt nichts. Die Xbox 360 hatte dieses rote, blaue, grüne Kabel damals. Und ich habe eigentlich nur was gesucht, was von diesem rot, blau, grün auf diesen Anschluss geht. Ja. Also bin ich in den Mediamarkt gefahren und bin hoch in die Computerabteilung zu Kabel und Co. und habe gesagt so, yo, das und das ist das Problem. Ich habe eine Xbox 360, ich möchte das und das auf meinen. Ich habe den und den Fernseher und die Xbox lässt sich nicht anschließen, weil sie hat den und den Anschluss und die hat den, der Fernseher hat den Anschluss, der hat den Eingang. Ja, also der Mensch ruft erstmal ganz mal kurz, vielleicht überhaupt nicht. Also das ist echt ein schwieriges Problem, das ist eigentlich unlösbar. Da müssen wir muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also dann fing er an durchzulaufen. Du musst halt wissen, damit ne, Ausbildung kein Geld gehabt so.
Ja.
Er läuft da durch, macht sich die Taschen voll mit Kabeln, sagt, okay, muss man das dann da anschließen, dann noch da, dann noch da, dann läuft er noch da, dann tauscht er irgendwas aus, dann geht er hin. Dann hat er wirklich, am Ende stand er da, hatte 7 Kabel in der Hand, sagt, also wenn sie das hier reinstecken, an den Einschluss, dann kommen wir da hin, dann kommen wir da raus, dann kommen wir das so, und dann müsste es, und dann, wenn sie Glück haben, funktioniert's. Und ich stand da mit 7 Kabeln in der Hand und dachte so, ja, dann ist doch gut. Sag danke, dreh mich um und lass die Kabel einfach fallen.
Ja.
Weil es waren halt 90 Euro oder 100 Euro für Kabel.
Für Kabel? Also ja nicht mal für Kabel, sondern für die Verbindung zwischen Anschluss und einem Kabel, das du schon hast.
Ja. Für 9 verschiedene Anschlüsse und Kabel. So, dafür, dann habe ich gesagt, meine ich.
Aber
und dann bin ich rübergefahren zum Expert, weil der Expert, der Ostheimer, ist, wenn du ein bisschen weiter zurück, wenn du noch weiter rausfährst, ja, nach Klein-Ostheimer raus, da wo auch der Mac ist, da ist der Expert. Den gibt's auch heute noch. Dann bin ich da rein und bin in die Fernsehabteilung und hab gesagt, entschuldigen Sie, ich habe eine Xbox 360 und den Fernseher da drüben und ich möchte damit dran. Und dann guckt er mich an und sagt, warte mal kurz, dreht sich um, nimmt ein Kabel, sagt, hier ist es, viel Spaß, 10 Euro. Ein Kabel. Es ist unfassbar gewesen.
Ja.
Es hatte einfach, dieser Weg war kompletter Quatsch. Es gab's, das Problem war non-existent. Und,
aber das ist so ein 2008er Phänomen, also so um die Zeit rum, diese Zeit des Übergangs, wo dann auch alles plötzlich einen HDMI-Anschluss gekriegt hat, wo du auch in Läden gegangen bist und die Leute so getan haben, als würdest du gerade eine Atomrakete abschießen wollen.
Das war wirklich so.
Ich erinnere mich da auch, also bei mir war es nie so extrem, aber so diese Gespräche, wo du wirklich dann das Gefühl hast, du hast diesen Mann jetzt in seiner kompletten Arbeitsehre gefordert, weil du was anschließen willst. Mhm. Das ist einfach, war eine wilde Zeit.
Das war wirklich eine wilde Zeit. Und dann dieser, einfach dieser völlig nüchtern. Das hat ja auch lange gedauert.
Ja.
Weil der ewig, das ging ja 10, 15 Minuten, ging ja dieser ganze Vorgang vom Fragen, bis er mir die Dinger in die Hand gedrückt hat. Mhm. Und dann gehst du rüber in den Experten, er sagt einfach nur so, es war wie in einem schlechten Comics, es war wie in so einem Simpsons-Gags. Ja, hier, ein Kabel, 10 Euro, mhm. Tschüss. Problem gelöst. Hab ich gedacht, ey Mann, manchmal ist man ja auch dann so faul, ne? Und
ja.
Dann so, ja, dann mach ich's halt jetzt so. Das mhm. hätte, und stell mal vor, du hast 90 Euro ausgegeben für den Quatsch, das auch einfach dann alles anzuschließen, das dann auch da hinten hängen zu haben. Das wäre ja ausgesehen.
Mhm.
So, also komplett dumm.
Aber es hätte auch deinen Willen gezeigt, weil wer 9 Kabel kauft, um einfach mit der Xbox an einem Fernseher zu spielen, der will's auf jeden Fall.
Ich wollte das so unbedingt. Ich wollte halt das erste Mal einen Film erleben, einen Film damals noch nicht, aber ein Spiel erleben in geiler Auflösung.
Ja.
So geil, wie sie halt damals ging von Konsole auf Fernseher.
Ja, aber das wollte aber dieser erleben. Wechsel halt von, ich sag mal, normal zu HD war halt auch irgendwie so eye-opening.
Der war, ja, er war eye-opening, aber er war auch wild, weil auch sehr, sehr viel mit HD ready,
ja.
Full HD und sowas, ne? Wir hatten da, wenn du da überlegst, wie das alles angefangen hat, so. Und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, wenn wir heute irgendwie, also, was wir heute alles haben mit jetzt 12K oder was, wo wir jetzt inzwischen stehen, schon.
Ich bin da so ausgestiegen, weil es gibt, also 4K ist ja mittlerweile so ein Standard. Es gibt ja. HDR, wo ich nicht weiß, ob das eine andere Auflösung ist oder ein Zusatzeffekt.
Ich bin da auch ehrlich gesagt, ich finde immer sehr, sehr beeindruckend, wenn ich auch zum Beispiel im Discord und so diese Technik-Gadget-Gruppe sehe,
ja.
wo so Leute so über diese Technik-Sachen reden. Ich kann da, boah, also ich, es ist für wirklich, es ist für mich wie Fachchinesisch.
Mhm.
Und ich sag dir auch ganz ehrlich, es ist mir auch einfach egal. Also irgendwie, ich glaube, manchmal setzt man so ein bisschen voraus, dass Nerds, in Anführungsstrichen, da auch total die Aktie ja. drin haben, aber mich interessiert das alles nicht so sehr.
Ich bin
so,
da einfach
keine gestrickt. Technischen, ich will genau, ne, man ist einfach gestrickt. Ich sag, ich möchte gerne einen geilen Fernseher mhm. haben, auf dem meine Xbox One X zum Beispiel jetzt letztes ja. Jahr oder vor 2 Jahren, da kam gerade Red Dead Redemption raus, ich möchte jetzt einen Fernseher haben, auf dem das gut aussieht.
Mhm.
Nachdem das dann bei Herr Meier gescheitert ist, habe ich dann einen Kumpel, der auch Hörer von uns ist, den habe ich dann gefragt, der arbeitet beim Medienmarkt, und er sagte, pass mal auf, der Fernseher, den er dir da angezeigt hat, der ist im Frühjahr, erstmal der ist am Freitag auch beim Black Friday Katalog. Und Herr Meier hat ja noch darauf bestanden und hat gesagt, nee, ich kenne den Katalog in- und auswendig, da ist der nicht drin. Der war drin im Katalog, also entweder hat er mich verarscht oder er kann den Katalog nicht so in- und auswendig, mhm. wie er getan hat, und hat die Frontseite nicht gesehen, denn er war auf der Frontseite. Und der hat dann gesagt, pass auf, ich sag dir einfach so, ich schicke dir sofort eine WhatsApp oder eine Nachricht bei Facebook, so, wenn der online ist,
mhm.
und dann kaufst du ihn einfach. So, der geht ja. eine Viertelstunde vorher online, dann machst du einfach, okay, alles klar. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich meinen bekommen.
Schön.
Tja, und das war dann, und da, aber es war eine einfache Wahl, ne? So, ich habe ihn halt gefragt, ist der gut? Also, ja, der ist gut, und ich war damit bis heute immer zufrieden.
Mhm.
Jetzt natürlich mit der neuen Konsolengeneration, die jetzt in den nächsten Wochen ansteht, PlayStation 5 und Xbox One, Xbox Series X, ist man natürlich noch überlegen, ob man sich vielleicht nochmal neuen holt.
Mhm.
Aber irgendwie ist es dann auch so, denke ich mir so, ja, ich kann da noch ein Jahr warten. Jetzt nochmal irgendwie, die Konsolen sind schon so teuer, sich jetzt nochmal irgendwie eine neue Glotze kaufen.
Ja, aber du kannst auch mit mir zusammen in den Mediamarkt fahren. Wir suchen Herrn Meier und ich stelle mich dann mit Herrn Meier hinter dich und sage, kaufen, kaufen,
kaufen.
Wäre ein Feeling, oder?
Ja. Sehr viele Mediamarkt-Stories, Entschuldigung, dass wir mit so einem großen 17-minütigen Anekdotenteil in diese Folge rein sind. Wir wollten sie kürzer machen als die letzte.
Ich glaube, das kriegen wir trotzdem noch hin.
Ja, okay. Weil
die letzte echt lang war.
Die letzte war wirklich sehr lang. Wir haben uns heute eine Folge rausgesucht, die Simpsons Geschichte geschrieben hat. Eine von den vielen Simpsons-Folgen, die Geschichte geschrieben hat. Nämlich die Monorail-Folge. In Deutschland heißt sie Homer kommt in Fahrt. Im Englischen heißt sie
March vs. the Monorail.
Und gilt für viele als eine der aller, also auch bei mir im Freundeskreis, sagen viele als Referenz, wenn es eine Simpsons-Folge gibt, die man Leuten empfehlen würde, und dann wäre es diese so.
Ja.
Ja.
Ist ja 1993 rausgekommen, wir befinden uns in Staffel 4, Folge 12 und sind damit auch noch super an den Anfängen der Simpsons, wobei ich sagen würde, das ist ja fast schon die Glanzstunde mit Staffel 4,
mhm.
weil wir sind ja auch dann nochmal eben die Episodenliste durchgegangen und in Staffel 4 ist ja fast jede Folge krass.
Staffel 4 ist unfassbar. Unfassbar. Ja. Also Staffel 4, 5, 6 sind ja eh voll mit krassen Folgen. Staffel 3 hat auch schon viel.
Mhm.
Aber das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Ja, die Deckdichte. Gagdichte ist in der Folge halt wahnsinnig hoch. Also allein wie die schon einsteigt mit diesem Flintstones-Gag ist halt wahnwitzig.
Die Folge ist unfassbar wahllos.
Ja.
Also sie ist dafür, dass sie so ein ernstes Thema hat oder auch, die hat, also die Folge ist mir immer so als wahnsinnig düster in Erinnerung geblieben, weil ich die auch obwohl die wieder, also klar ist die kurz, weil alle Simpsons-Episoden gleich kurz sind, aber die erzählt wieder in der Kürze unfassbar viel, erzählt eine unfassbare Story mit sehr, sehr viel Dramaturgie sogar drin. Also gerade dieser ganze Octonville New Haverbrook Teil, den finde ich echt krass, wenn sie da diesen Dr. Corp oder wie er heißt aufgabelt. Und die ist, hat mich immer wahnsinnig so düster zurückgelassen, die Folge. Dann ist die aber auch trotzdem einfach so, die Folge ist halt auch so wahnsinnig, wahnsinnig random im Humor.
Random und sehr zitatewürdig. Die sehr große habe ich Beißi getauft.
Unfassbar oft benutztes Zitat auf jeden Fall. Die große habe ich Beißi getauft.
Aber es ist tatsächlich eine Sache, ich fand die früher, als ich die das erste Mal oder so gesehen habe, unfassbar creepy. Also dieser ganze North Haverbrook Teil, den fand ich wirklich gruselig.
Also gerade diese zweite Hälfte, wenn man diese, wenn dieser Landley in seine, wenn die ganze düstere Seite des Landley aufkocht und sich das auch so aufbaut, dass halt einfach klar wird, der Typ hat nichts Gutes im Sinn, der hat dieses ganze, also das wird einem natürlich schon irgendwie früh klar, aber das, wenn man wirklich sieht, wie hoch das Ausmaß seiner, der Kollateralschaden, der dabei entsteht, wie hoch der eigentlich ist, von seinem bösen Vorhaben, das ist wirklich krass so. Und dann noch dieses New Haverbrook zu sehen, was halt wirklich komplett runtergekommen ist. Aber an der Reihe nach.
Es genau.
Ist eine sehr, sehr wichtige Folge.
Es geht los mit dem Flintstones-Gag. Das heißt, wir sehen, wie Homer praktisch die Arbeit verlässt, als wäre ein Flintstone.
Und wäre Fred Feuerstein.
Fred Feuerstein, danke. Mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Und dann singt er ja noch dieses Simpson. Homer Simpson.
It's the greatest guy in history.
Das ist einfach ein netter Moment, aber es ist ja eigentlich auch wirklich nur eine Überleitung zu dem Ding, dass die gerade auf der Arbeit Toxic Waste abfüllen und Lenny und Carl sich ja so ein bisschen fragen, wo das Zeug eigentlich hingeht, aber sie werden gut dabei schlafen.
Genau, geht das eigentlich, ja, das wird irgendwo eingemauert, was man ja eigentlich über toxischen Müll sagt, dass das ja irgendwo einfach in Beton gegossen wird oft. Mhm. Im besten Fall, haben wir auch in Dark gelernt, dass das ja super gut klappt. Aber, oder vielleicht geht's auch wieder an irgendeinen korrupten Staatschef, der sein Land tyrannisiert. Ist auch egal, ich werde wunderbar schlafen.
Ja.
Und dann sehen wir, wie so XLF-artige Musik, also wir hören, wie XLF-artige Musik einsetzt. Und dann man ins Smithers und Burns höchstpersönlich kommen, also der Chef höchstpersönlich.
Der packt noch richtig mit an.
Die nehmen dieses Fass, was da jetzt gerade versiegelt wurde von Lenny und Carl. Und dann sagt Smithers, bringen wir es wieder
auf den Spielplatz.
Auf den Spielplatz. Und dann sagt Burns, lieber nicht, diese ganz glatzköpfigen Kinder erregen langsam Aufsehen. Was ich einfach nur unfassbar finde als Satz.
Ey, das war eben beim Anschauen auch so, bei beiden das, die Mischung aus Grinsen und Uff.
Das ist halt, also ich würde gar nicht sagen, dass ein Gag, der aus der Zeit gefallen ist, der ist halt einfach böse.
Ja.
So, der war damals böse, der ist auch heute böse, der ist halt einfach nur so, auch im Alter, es wird ja nicht besser, da ist man so.
Nee. Oh. Aber das ist auch, also der verliert, der gewinnt nicht im Alter, der war da schon schlimm und ist jetzt immer noch schlimm.
Der ist einfach sehr hart. Das ist ein sehr harter Simpsons-Gag, aber auch irgendwie, davon muss es halt manchmal auch leben.
Ja.
Sie bringen das Fass dann im Endeffekt in, wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte, du ganz ruhig.
Nee, die bringen dann die Fässer in den Park.
Genau. Stopfen das dann mehr oder minder in die Bäume. Was dann zu dem sehr schönen Moment kommt, dass in den einen Baum ja 9 Fässer passen, der dann Tentakel bekommt und auch dieses Laser-Augen-Eichhörnchen auftaucht.
Ich als Kind unfassbare Angst vor der Szene. Die fand ich unfassbar krass. Die hat sich ganz krass in meinen Kopf gebrannt.
Ja, aber ist ja zum Glück, ne, in Springfield gibt's ja noch Recht und Ordnung, ja. Weil sie werden gestellt von der EPA, von der Umweltkommission.
Von der EPA, die wir vor allem, also die EPA ist ein ganz großes Thema.
Im Simpsons-Film tatsächlich.
Das ist Lukas nämlich vorhin mal aufgefallen. Ich habe nämlich gar nicht gehört, dass sie sagen, wir sind von der EPA. Aber natürlich, EPA ist ist ja das, was einem, ist ja auch in den Voraussagen, die ja auch Abe Simpson, wenn er seinen komischen Anfall hat.
In der Kirche, Simpsons, ja.
EPA! Kringelschwanz! Und da ist die EPA natürlich auch vertreten. Das ist nämlich, hier taucht zum ersten Mal die EPA auf, die viele Jahre später im Film eine ganz wichtige Rolle spielen sollte. Das ist Lukas spitzfindig aufgefallen.
Einfach knallhart observiert. Und die nehmen halt eben Burns fest. Und nächste Szene ist doch dann eigentlich direkt die Gerichtsszene, oder?
Genau, mit einem großen Zitat an den damals sehr, sehr groß im Kino laufenden Schweigen der Lämmer.
Ja.
Ein Lecter-Zitat ist drin, mit der berühmten
Gesichtsmaske und angekettet
wie auf so einem Wagen reingefahren.
Ja.
Und er sagt dann halt so, ja, sie haben schwere Verbrechen in dieser Stadt begangen. Wir kriegen sie, schulden uns 3 Millionen Dollar.
Ja.
Dann sagt Burns zu Smithers, mein Portemonnaie ist in meiner linken Brieftasche Und sagt Burns noch so, und die Justitia nämlich auch. Und der Richter haut mit seinem Richter aber einfach verkauft.
Und den Gag, ich finde den mit jedem Mal schauen mittlerweile besser. Ist weil großartig. Der auch so eine schöne Ebene mit drin hat. So, ja, die Justitia nämlich auch noch verkauft. Liebe ich.
Stark, stark. Sehr, 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 sehr wichtig. Naja, und jetzt wird auf jeden Fall, ist die große Frage, steht im Raum.
Was machen wir mit dem ganzen Geld?
Es steht dann in der Zeitung, dass Burns halt der Stadt $3 Millionen sozusagen gegeben hat und die Stadt fragt sich, was wird mit diesem Geld passieren? Und erstmal fragt man sich das im Privaten, nämlich dann zum Beispiel Bart und Lisa.
Stimmt, ja. Wo Bart ja die tolle Idee hat, mechanische Riesenameisen zu kaufen.
Die unpraktischste Waffe der Welt, mechanische Riesenameisen.
Vor allem für 3 Millionen, er hätte so viel anderes kaufen können. Aber es endet damit, dass er praktisch damit dann die Schule kaputt machen will, Skinner in zwei teilt. Leider soll es nur Fantasie bleiben. Genau. Lisa hat den Gegenentwurf der Vergangenheitsbrille.
Genau, der Realitätsvergangenheitsbrille. Im Endeffekt eine VR-Brille,
ja.
Wo sie live in Geschehnisse eingeschleust wird mit solchen Helmen. Sie trägt sowas, was ein bisschen aussieht wie eine futuristischere, kompliziertere VR-Brille, obwohl sie genauso viel Kabel hat wie die VR-Brille von der PlayStation. Und dann sieht sie Genghis Khan, der so, hallo Lisa, ich bin Genghis Khan, du gehst dahin, wo ich gegangen bin, schändest da, wo ich geschändet habe und isst, wen ich gegessen habe.
Das ist lieb.
Das ist eine großartige Szene, dann schaltet sich aber noch Humor ein und sagt, wie wär's mit einem Stadt, mit einem Schild von der Stadt, auf dem steht, keine fetten Miezen.
Das ist auch wirklich so bezeichnend für Homer Simpson.
Also das keine fetten Miezen ist halt auch einfach nur wow.
Schwierig.
Es wird halt aber auch von Marsh direkt mit Nein abgewatscht.
Das ist klar eingeordnet.
Dann kommt auch eine Szene, die mich im Übrigen auch zu einer ganz kleinen Anekdote führt. Und zwar, sie sagen so, die ganze Stadt ist hier. Und dann siehst du ja, dass alle im Bürgerhaus sitzen, also in dem Versammlungssaal. Und gleichzeitig halt Snake und seine Jungs draußen halt überall einbrechen, weil sie sagen, diese Stadt ist so dumm. Und das erinnert mich an den mir wurde mal ins Auto eingebrochen, in meinen ersten Golf 3.
Ja.
2004, während der Fußball-EM, während eines Deutschlandsspiels. Warum? Weil natürlich bei einem Deutschlandsspiel 2004 oder auch wahrscheinlich heute genauso, alle an einem Ort sind, gerade wenn es ein entscheidendes Spiel ist. Und da haben sie mir, in der Zeit haben sie bei uns, hat eine Reihe von Eilberüchten stattgefunden, wo sie wirklich einfach 35 Autos bei uns im Neubaugebiet aufgeknackt haben, unter anderem Mainz. Mir wurde mein Autoradio geklaut und das erinnert mich immer daran, weil ich mir auch dann gesagt habe, ja, da waren nämlich auch die Leute alle schön, der dumme Deutsche saß wieder zu Hause im Neubaugebiet, alle waren drin, schön gegrillt, Fußball geguckt, Bier getrunken, niemand war auf der Straße, wie an Weihnachten, niemand war auf der Straße, nur halt die.
Und die Einbrecher immer, wahrscheinlich auch inspiriert von der Folge.
Absolut, wahrscheinlich genau das, haben sie auch gesagt, vielleicht war es auch Snake.
Ganz bestimmt sogar.
Weiß nicht.
Hot Gauss Snake.
Naja, auf jeden Fall startet dann die Versammlung, angeführt von Quimby.
Genau, der ja, und das ist eigentlich relativ schön, weil so Quimby untypisch ist. Er möchte ja irgendwie erst so das Protokoll verlesen.
Ja,
und
ja.
Ähnlich wie ich vor 3 Minuten schon das erste Mal, was machen wir mit dem Geld, reingebrüllt habe, ist auch die gesamte Stadtstimmung, weil jeden interessiert natürlich nur, was mit dem Geld passiert. Mit den, wie Quimby dann kurz versucht, $2 Millionen.
Ja, ja. Wir haben ja $2 Millionen. Ich dachte, es sind 3 Millionen. Oh ja, wie konnte ich das vergessen? Weil er aber schön 1 Million unterschlagen wollte, der Drecksack.
Und ich glaube, der erste Vorschlag ist doch dann der von Mr. Schmörns, oder wie er sich nennt.
Snurps, weil es ja umgedreht für Burns ist.
Ja.
Das ist nämlich Mr. Burns mit einem angeklebten Bart und sagt, wir sollten das Geld dem städtischen Atomkraftwerk geben. Und dann sind alle sauer und dann entführt Smithers ihn schnell mit einem Grabblehook und Burns klammert sich ganz ängstlich an ihm.
Ja.
Diese Szene beginnt, aber endet auch. Sie beginnt sehr schnell und endet aber auch einfach im Nichts, beziehungsweise in der Ignoranz, weil dann einfach, während sie im Hintergrund mit dem Grabblehook schon die Fenster rausfahren, am Dach auch immer ein Loch in der Decke des Versammlungssaals ist, steht Apu schon auf, wenn man sie im Hintergrund auch sieht, wie sie hochfahren und redet halt schon weiter. So, und dann gibt's halt verschiedene
Vorschläge.
Dann kommt, auf welch, da weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, es ist auch nicht wichtig, aber dann fällt dieser legendäre Satz von Quimby. So ein lächerlicher Vorschlag. Ja. Da vergnüge ich mich lieber mit meinem pornografischen Kartenspiel.
Und das ist auf, mein Name ist Marge Simpson und ich habe eine Idee.
Langweilig.
Ja, weil sie möchte ja die Straße reparieren, wenn er voller Schlaglöcher ist, wo du ja auch eine Szene rausgezogen hast, die du sehr liebst.
Da gibt's viele Szenen. Also ich finde die ganze Schlagloch-Szene hat erstmal generell, muss ich immer an die denken, wenn ich irgendwo Schlaglöcher in der Straße sehe. Und wenn sie sagen, so, weil wir immer mit Schneeketten gefahren sind und bla bla bla, und dann siehst du halt Homer, wie er mit Schneeketten auf dem Asphalt fährt, bei Sonnenschein, kein Schnee ist weit und breit, und er hat ein Klavier aufs Dach gebunden, was auch hochkant aufs Dach gebunden, was keinen Sinn macht. Man sagt so, ja, hier, nimm das, du lächerlicher Asphalt. Sieh, wie der Asphalt spritzt. Und dann siehst du halt ein Schlagloch, irgendwie, da siehst du einen Popcornwagen, der dann irgendwie auf die Schlaglöcher, und da gibt's halt einen Schlagloch, was so groß und so tief ist, dass man einfach tief reinfällt, und da stürzt dann dieser Popcornwagen rein, er fängt an zu explodiert, es kommen kurz Stichflammen aus diesem Loch raus, und dann auf einmal einfach nur in so einer Millisekunde so ein riesiger Berg aufploppendes Popcorn. Extrem witzige Szene.
Ja.
Also extrem krass auch wieder dieser ganz geile, eigensinnige Simpsons-Humor.
Was ich da ja dann ganz geil finde, ist ja, dass praktisch aus der Szene rausgehst, Marge erklärt es, warum das gut ist, und dann setzt Abe ja an mit seinem, ich weiß gar nicht, wie er es beschreibt, ja, wir könnten jetzt alle unsere Eier nehmen und damit die Straße retten. Und er ist ja gar nicht dafür, aber die Leute sind schon so drin, dass sie sagen, ja, lasst uns das machen.
Also alle sind voll für diese Hauptstraßenidee.
Genau, und Quimby ist ja dann auch so, ja, wir nehmen die Idee von dem alten Mann. Oder aus der Marge kommt wieder komplett abgeschrieben.
Ja, ja.
Ich bin doch gar nicht dafür, ich bin doch dagegen. Ja, und dann taucht aber noch eine neue Person auf.
Nämlich Lail Landley. Ja. Eine meiner Meinung nach völlig unterschätzte und großartige Figur von den typischen Simpsons-Figuren, die nur einmal aufgetaucht sind. Mhm. Unfassbar markantes Design.
Wichtige Frage da für mich, auch bestimmt für all unsere Hörer. Gibt es davon eigentlich eine Playmates-Figur?
Nein.
Was?
Davon gibt es keine Playmates-Figur. Und das finde ich ein Skandal.
Das ist eine Nachlässigkeit.
Wir haben wir da nicht zusammen auch nachgeguckt?
Ich weiß es nicht.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass mich das richtig krass angepisst hat und dass es auf jeden Fall keine gibt.
Frech.
Und er sagt so, er steht halt am Anfang der Tür und sagt so, das klingt ja alles schön und nett, aber ich habe was eure Stadt auch so ein bisschen auf das nächste Level katapultieren kann. Und will das gerade offenbar, dann sagt er so, nein, ach, das ist doch eher eine Idee für Shelbyville. Und dann ruft Quimby von vorne vom Pult so, hey, wir sind doppelt so schlau wie die Leute in Shelbyville. Und
erzählen Sie uns von Ihrer Idee und wir werden dafür stimmen.
Erzählen Sie von unserer Idee und wir werden dafür stimmen. Und dann erzählt er Ihnen von der Einschienenbahn, von der Monorail, die ja auch schon erfolgreich nach Octonville, North Haverbrook, Rockway, Octonville und North Haverbrook verkauft hat. Und präsentiert dann diese Idee dieser Einschienenbahn, die überhaupt keinen Sinn macht in dieser kleinen Stadt wie Springfield. Mhm. Und überzeugt dann die Stadt aber mit diesem legendären Monorail-Song.
Mit dem Monorail-Song, der einfach wirklich auch so toll ist.
Ja.
Wir waren ja eben die ganze Zeit schon so immer so bei diesem Monorail. Und das ist, also sie wechseln ja, fangen in Deutsch an, wechseln dann aufs Englische in der Synchro. Und es gibt ja auch dann diesen tollen Moment, wo Marge im Englischen dann nochmal so Einspruch erheben will. Und Bart ruft dann rein, sorry Mom, the mob has spoken.
Ja.
Oder auch weißt, okay, ja, das ist entschieden jetzt, wir haben Monorail.
Das ist wieder so Springfield bezeichnend.
Ja. Es muss eine laute Idee geben und die Leute sind Feuer und Flammen dafür.
Genau, also das ist halt immer so, Springfield wird ja immer so vom Dümmsten dargestellt, aber es ist halt auch natürlich eine Überzeichnung, aber es ist halt auch meistens so. Naja, dann ist die Sache entschieden. Der Song ist dann zu Ende, Homer verkackt. Mono? Nein!
Das ist so geil.
Und dann geht's eigentlich schon direkt in den Bau.
Genau, es geht in den Bau. Es wird auch praktisch dann schon direkt Werbung gemacht. Und Landley ist dann erstmal in der Schule. Und da gibt's diesen schönen Moment, wo er irgendwie so Fragen der Kinder annimmt. Und dann die Frage so, ja, ist der rote Blitz, also der Flash, schneller als die Monorail? Und dann, beantwortet so zwei, drei dumme Fragen. Natürlich ist er in der Klasse von Lisa. Die fragt ihn dann halt so, ja, bei so einem...
Und er will sie erstmal mit so richtigen Mansplaining noch so ausknipsen, wenn er so sagt so, und du möchtest sicherlich fragen, ob deine Puppe mit umsonst fahren kann, kleines Mädchen.
Stimmt.
Und sie ist dann so, nein, eigentlich weniger, aber ich möchte gerne wissen, warum eine Stadt wie in Springfield, die...
zentralisierte Wohnbauanordnung.
Ja, ja, und so, und jetzt fängt so krasse Begrifflichkeiten an, um sich zu werfen. Und stellt ihn eigentlich vor so ein Gericht und das zeigt dann aber, also zeigt dann auch, wie Landley einfach, wie wortgewandt Landley sein muss, weil er dann zu ihr sagt, statt das Ganze irgendwie, statt in Panik zu geraten oder irgendwie zu denken, so fuck, warum stellt mir dieses kleine Mädchen so schlaue Fragen, sagt er einfach nur so, das ist eine gute Frage, das ist aber so eine so schlaue Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil die Antwort würde hier eh keiner verstehen, inklusive deiner Lehrerin.
Ja.
Und gibt ihr so das Gefühl von, du bist schlauer als alle anderen, damit ist sie halt wie so, oh nein, er hat mir geschmeichelt, so, und damit fällt die Frage aber auch unter den Tisch.
Genau.
Er löst das alles über den Charme.
Und das ist ja so komplett dieses ganze, also das ist halt sein Charakter einfach. Ich glaube, dann ist nächste Szene. Homer sitzt auf der Couch, sieht die Werbung für den Truckersaurus-Film.
Der synchronisiert wird von Marlon Brando als Truckersaurus.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich essen oder nicht essen soll.
Das ist so wahllos. Und danach geht halt die Werbung los für, hey, ich sag mal, zusammengefasst, hey, du bist ein fauler Fettsack, ich habe einen Job für dich. Komm ans Langley-Institut.
Genau,
und da find ich so,
Langley-Institut.
Ich lieb das halt, weil das auch so irgendwie wieder so nah an diesem ganzen privaten Akademisierungsbereich ist.
Ja, ja, voll.
Dass du mega das krasse Gebäude siehst und dann so drunter, ja, das ist jetzt nur eine Risszeichnung.
Das ja, das musst du nicht, der Realität entsprechen.
Genau. Und Homer ist natürlich direkt Feuer und Flamme, weil war ja sein Jugendtraum.
Er wollte ja immer, dann sagt sie, nein, dein Jugendtraum war, nackt aufs Spielfeld zu rennen beim Baseballspielen, das hast du letztes Jahr gemacht. Diesen Gag gibt's auch im Übrigen oft bei den Simpsons so. Nein, dein größter, das Homer sagt, das ist mein größter Traum. Und dann sagt sie, nein, dein größter Traum war das weltgrößte Sandwich zu essen und den hast du letztes Jahr in Las Vegas erfüllt. So, das ist ja, das kommt immer mal wieder, solche Sachen. Naja, und dann lernt er für das Langley-Institut.
Genau. Es gibt dann noch diesen kurzen Moment, wo sie praktisch den ersten Tag haben und Langley fragt, ob Reporter anwesend sind, den ich sehr witzig finde, weil die Reporter sich natürlich melden und sagen, ja, hier sind wir. Ja, dann fände ich es gut, wenn sie gehen würden. Und die Reaktion des Reporters ist, sollen wir unsere versteckte Kamera mitnehmen?
Auch mitnehmen.
Und
ja, das wäre lieb.
Ist einfach dieser Typ mit diesem gigantisch großen Turban, der den absetzt und drunter ist halt eine alte Videokamera.
Wahnsinn.
Das ist einfach nur schön.
Das ist wirklich großartig. Naja, und dann
fängt Homer eigentlich an zu lernen, um ein Schienenbahnführer zu werden.
Dann auch, Bart bewundert ihn auch so ein bisschen in der Rolle, weil er sagt, ich bin froh, dass du deinen fetten Arsch nochmal, dass du dann nicht nur bei der Atomkraftwerk Platz sitzt. Und er lernt dann mit diesem MCAT.
Ja. Wo wir ja direkt gesagt haben, das muss eine Referenz sein.
Ja, ja.
Wenn, ist es eine Referenz aufs Medical College Assessment Test. Okay. Den Namen kennt man in den USA und in Kanada scheinbar, aber war jetzt auch nicht die übertriebene Pointe.
Ja, ja, sehe ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das dann überhaupt...
Aber ich finde es relativ schön in diesem Moment, den er mit Bart hat, wo ihm dann vorschlägt, ob er seinen Namen nicht ändern will in Homer Junior.
Weil dann wäre die Abkürzung für deinen Namen Huju. Dann gucken sie aus dem Fenster, da wird schon fleißig gebaut. Die Einschienenbahn wird schon gebaut. Barney ist dafür verantwortlich, dass die Bahn auf die Schiene kommt. Und sagt so, hallo Homer, juhu, und winkt ihm so mit der Hand nach unten winkend. Und dabei fällt
diese Einschienenbahn einfach aufs nächstliegende Haus.
Ja, damit fällt sie aufs nächstliegende Haus. Und ja, das ist, und dann sagt er, ich hasse dieses Geräusch. Homer kriegt dann auch den Job.
Ja, weil er der Beste seines Jahrgangs war, beziehungsweise weil Lyle Langley auch schon eigentlich halb wieder beim Abhauen ist.
Ja.
Und ihn dann so rausdeutet. Und dann ist er der neue Einschienenbahnführer Springfields. Zeigt dann der Familie stolz seinen Cockpit, die Kabine, wo dann auch dieser sagenhafte Moment kommt, wo sie den Feuerlöcher aufmachen und drinnen ist halt eine Opossum-Mutter mit ganz vielen kleinen Babys. Und Homer sagt nur, die Große habe ich Beißy getauft.
Legendäre, also eine unfassbar legendäre Szene. Und da merkt man halt auch schon, dass also Marge, die das Ganze ja eh schon länger, also von der ersten Sekunde an kritisch betrachtet hat, schon in der Versammlungshalle, dass sie halt merkt, so irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist das alles nicht koscher. Sie geht dann zu Langley ins Büro und will ihn nochmal irgendwie besuchen oder will ihn noch was fragen, findet dann sein Notizbuch, was wir schon mal eben auch in der Szene gesehen haben, als er dann im Langley in der Uni steht, im Langley-Institut, und sieht dann halt irgendwie so, dass er halt die Monorail skizziert hat, wo Homer drin sitzt und fährt und das brennt und er sagt die Idiots und er selber hat sich sehr gemalt mit Koffern voller Geld, wie er nach Tahiti abhaut.
Ja.
Und dann kommt er aber und sagt so, haben Sie irgendwas Verdächtiges gesehen? Nichts, ich habe nichts kriminell Verdächtiges gesehen. Gut! Schönen Abend noch, tschüss. Und dann sagt er, warum lass ich das auch immer hier offen rumliegen?
Und für Marge ist das dann eigentlich der Grund, dass sie nach Brockway, Ogdenville, North Haverbrook fährt und ich glaube in North Haverbrook dann praktisch landet.
Genau.
Und diese Stadt halt eine Geisterstadt ist, also in einem absolut desolaten Zustand, die Leute alle irgendwie neurotisch, wahnsinnig.
Alle Läden zugemauert.
Ja.
Das finde ich eine unheimliche Szene, wenn die Einfahrt in North Haverbrook, weil ich glaube, weißt du, warum ich die gruselig finde? Hm? Weil ich glaube, dass es sowas gibt. Also natürlich, also es gibt solche Geisterstädte, die mal so wirtschaftlichen Aufschwung hatten, der aber nicht funktioniert hat oder der sich nicht lange Zeit getragen hat.
Ja.
Oder vielleicht auch durch irgendein Unglück. Oder es gibt ja auch diese Folge mit, das haben wir auch bei den Sims, mit der Weltausstellung, wo sie die Perücken oben in der Kugel lagern.
Ja.
Und solche Dinge solche kaputten Städte, die gibt's halt. So. Mhm. Nicht jetzt wegen einem Unglück unbedingt wie einem Monorail, aber sowas gibt's. Und sowas macht mir immer irgendwie Angst. Auf so eine ganz komische Art und Weise. So kaputte Städte, in denen danach so, das haben wir auch in Deutschland so, Städte, ja, die halt einfach nicht, die es halt einfach nicht geschafft haben, wirtschaftlich stabil zu sein und wo keiner weiß, was er damit machen soll. Und das ist eine ganz gruselige Szene tatsächlich.
Ja, weil es ja dann auch dieses, hier hat es nie nur Monorail gegeben und sie macht diese Klappe so zu und dann steht da Monorail-Café und alles ist wirklich so absolut deprimierend, katastrophal runtergewirtschaftet.
Aber man merkt wirklich, dass es ein großes Unglück war.
Ja.
Und dann kommt Mr. Corp.
Mr. Corp, ja.
Der ist ein verrückter Wissenschaftler mit so einer ganz kleinen schwarzen Brille, Sonnenbrille und wilden grauen Haaren und dann erzählt er ihr die Geschichte und
genau, erzählt ja eigentlich in der Hauptsache, dass die, dass Lenny dauernd das Budget verkleinert hat und dementsprechend es zu Fehlern kam, also dass die Bremsen nicht funktioniert haben und hast nicht gesehen. Ja, und dass damit die Stadt eigentlich in den Untergang geschickt wurde. Und Marge nimmt ihn dann mit, damit sie das bei den Springfield.
Genau, sozusagen, er ist der Beweis, dass es nicht funktioniert.
Ja.
Und dass er will halt Springfield dann sagen, dass sie das nicht machen sollen, wollen sozusagen das Opening verhindern, was schon gerade in vollem Gange ist. Die Stadt ist schon ganz rausgeputzt, es gibt tausende von Stargästen, unter anderem Krusty, auch diese seltsame Szene, wenn Krusty aus der Limo kommt und diese Frau kommt und sagt, Krusty, du hast immer noch nicht gemeldet, guck unseren Sohn an, der Papa!
Ja,
und dann auch Laleen Lamplin immer wieder auftaucht, die Country-Star, die ja von Huma aufgebaut wurde, die inzwischen irgendwie, die schon wieder aus der Betty Ford-Klinik ist,
genau.
Und schon wieder, ich habe die ganze Nacht in der Gosse verbracht. Und natürlich auch ganz wichtig, Leonard Limoyl taucht zum ersten Mal bei den Simpsons auf. Ein Gast, den wir später noch, oder einer meiner absoluten Lieblingsfolgen, die Act of Springfield, der da eine wichtige Rolle spielt, weil er der Erzähler der Story ist. Aber der hier auch irgendwie immer wieder agiert und absolut, Leonard Limoyl, absolut wahllos in diese Folge eingebaut ist.
Ja.
Also mit einer absoluten, großartig geschriebenen Selbstironie.
Ja, weil die Leute auch alle nicht so richtig Bock auf ihn haben. Also Quimby weiß ja gar nicht mal wirklich, wer er ist.
Ja.
Was ganz spannend ist, weil im Englischen wird er wohl mit einem Star Wars Charakter verwechselt und im Deutschen wird er ja als Marshall betitelt und dann, wie sie haben nicht im dreckigen Dutzend mitgespielt, was auf zwei Ebenen krass ist, wie ich nachrecherchiert habe, weil Marshall ist John Wayne, der Western-Schauspieler und dieses dreckige Dutzend-Ding ist insofern interessant, weil John Wayne hat da gar nicht mitgespielt, er hätte aber die Hauptrolle spielen sollen, er hat dann kurzfristig abgelehnt und dann hat Lee Marvin die bekommen. Und das finde ich dann immer geil, wenn die sich auch wirklich Zeit für so einen richtigen Meta-Gag nehmen.
Ja.
Ja, und auch selbst dann in Monorail, die Leute wollen sich ja immer von Leonard Nimoy wegsetzen, hören ihm nicht richtig zu.
Ja, ja, erzählt auch allen ungefragt, so in Star Trek gingen die Türen gar nicht automatisch auf. Da waren immer zwei Hilfen, die haben dann links und rechts die Türen aufgezogen.
Ja.
Und das ist geil, das ist super, super lustig, wie mit Leonard Nimoy umgegangen wird.
Genau. Und eigentlich, also fahren die dann los, Marge kommt praktisch die entscheidende Sekunde zu spät.
Weil Corp sich noch die Haare anschneiden lassen. Oh, hätte ich mir nur nicht die Haare schneiden lassen. Hat dafür einen schnittigen Schnitt.
Ja, er sieht gut aus, dahingehend hat es sich gelohnt, aber die Menschen bangen um ihr Leben.
Ja.
Homer reißt am Hebel und das ist ein Gag, ich finde, der hat so eine, ich weiß nicht warum, aber für mich hat der eine Austin Powers Qualität, dass der an diesem Hebel zieht und es kommt diese Caller Not Found, dieses Dö-dö-dö, kein Anschluss unter diesem Hebel. Finde ich einfach wahnsinnig witzig. Funktioniert sehr, sehr gut für mich. Und ich finde, dann kommt ein sehr weirder Moment zwischen Quimby und hier.
Und Wiggum.
Genau, Wiggum. Ich habe heute Wortfindungsstörung.
Das ist kein Problem, das habe ich auch oft.
Weil es ja so super ernst ist, so ein richtiger Katastrophenfilm-Dialog. Wer von beiden jetzt das Sagen hat.
Ja, ja, und auch so dann so, ich habe Fotos von ihm, der Arsch könnte jedem gehören, Wiggum.
Ja.
Und so, und sie sich halt so niedermachen und dann wollen sie ins Rathaus fahren und gucken, wer jetzt eigentlich hier wie verantwortlich ist. Dann holen sie halt diese Stadt und dann fällt dieser legendäre Satz von Wiggum, mir steht jeden Monat ein Schwein zu und zwei holde, saubere Jungfrauen. Und er sagt, du kriegst das Schwein. Wie viele Jungfrauen stehen mir denn eigentlich zu? Und im Hintergrund siehst du halt die ganze Zeit am Fenster die Monorail vorbei. Auch geil, wenn diese Monorail halt, also ne, wenn diese ganze Sache eskaliert und Wiggum steht oben in dieser Überwachungskabine und sagt so, und du siehst halt die ganze Zeit, wie diese Monorail um die Stadt fährt, wie so eine Modelleisenbahn in totaler Geschwindigkeit Und er nur sagt so, oh, mir wird immer schlecht davon, ich leg mich erstmal hin. Und das ist ja dann auch so, das führt ja dann zu dem Streit zwischen ihm und Quimby.
Genau. Und wir wechseln ja dann praktisch von dem Büro wieder auch in diesen Überwachungsturm, weil sie, die beiden, die da vorne sitzen, diese Techniker, sag ich mal, diesen Dialog haben und so, ja, können wir nicht einfach den Strom abschalten? Nein, das funktioniert mit Solarenergie. Was ich auch einfach geil finde, so ja. Dieses Ding, ja, Solarenergie, der große Feind, aber zum Glück kommt es zu einer Sonnenfinsternis.
Für einen kurzen Moment, ja. Wo auch das wieder sehr episch von Leonard Nimoy kommentiert wird.
Und
das Spiel der Kosmen, keine Ahnung, er redet ja. Irgendwas randommäßiges.
Also mega bedeutungsschwanger, ist dann für 10 Sekunden steht das Ding, die Leute stehen kurz auf und es geht direkt wieder weiter.
Voll.
Und, ja.
Und dann, was man auch ganz kurz erwähnen muss, was auch noch da zwischendrin passiert, ist, dass sich der Sticker der Monorail löst und dass da auch drunter steht 1984er World Fair.
Genau.
Also Weltausstellung. Und dass das halt auch da, also dass die Sachen auch nicht extra gebaut wurden, sondern dass sich halt irgendwas zusammengeklaut hat so und was mit Dingen, die halt gar nicht mehr funktionieren. Das kann ich zwar gerade nicht genau benennen, aber so Sachen gab es halt auch in der Geschichte. Dass halt einfach Dinge als neu verkauft wurden, große, wichtige Dinge, auch Flugzeuge und sowas, die dann halt einfach gar nicht als das eigentlich, gar nicht, weil jemand so korrupt war, der gesagt hat, scheißegal, ob da Leute bei verrecken.
Und das ist aber auch so ein Trope, was ich hauptsächlich aus den Substance kenne, aber das, also ich sag mal so, Weltausstellungen sind nicht mein Expertengebiet, aber dass du immer das Gefühl hast, bei Weltausstellungen bleibt irgendein Technikschrott über, der entweder in der Stadt verbleibt oder wie hier weiterverkauft wird, dass da immer irgendwas Ungeiles überbleibt.
Auch generell, ich finde auch den Begriff Weltausstellung so riesig. Was ist eigentlich eine Weltausstellung?
Das Ding ist, ich weiß gerade gar nicht mal, ob es die noch gibt.
Ich weiß auch nicht, was es, ob es das noch gibt.
Weil ich weiß, also das Weltausstellung, ich weiß, da wurde zum ersten Mal ein Aufzug gezeigt. Das hat die Leute mega verwirrt und Teil der Weltausstellung ist ja der Eiffelturm gewesen.
Ja.
Damit ist mein Weltausstellungswissen auch einfach weg.
Mehr als meins. Und ich weiß, dass man in der Kugel Perücken lagert. Das ist exakt. Bestimmt genau so.
Aber es, dann ist ja, also ich glaube, dann kommt das Gespräch Humer und der Professor.
Das kommt, ja. Dazwischen passiert noch eine Kleinigkeit.
Ja.
Und zwar, das Karma schlägt zu. Weil
Lenly
ist ja schon auf dem Weg, aber sagt ja noch zu Lisa so, die sagt so, ja, aber das dauert doch nur eine Minute, warum gehen Sie, bleiben Sie denn nicht hier? Sieht halt, wie er mit dem Koffer voller Geld abhaut. Sagt so, es geht doch nur eine Minute. Also mein Flugzeug geht eine halbe Minute. Und dann sehen wir, wie er im Flugzeug sitzt und die Koffer mit dem Geld, wo auch die Scheide so rausgucken, so ganz plakativ. Da sagt er dann so, hört er nur so die Durchsage, wir landen zwischen in North Haverbrook, was auch gar keinen Sinn macht, weil der Flug von Springfield nach North Haverbrook wahrscheinlich 10 Minuten ist. Wir müssen kurz zwischenlanden und dann so, oh, North Haverbrook, das habe ich doch schon mal gehört. Oh nein! Und dann, da ist er, Platz F-16! Und dann rennen sie halt alle rein und stürmen das Flugzeug und das Karma holt ihn.
Einer meiner Top-10-Gags in diesem Ding, dass dieser wütende Mob, der auch wirklich aussieht, als wären das die letzten Rednecks und Hillbillies, draußen ist mit so einem Brett, wo einfach ein Nagel reingehämmert ist und das Flugzeug ist im Hintergrund, da sitzt der, sitzt E-11! Und das liebe ich.
Das ist halt so dumm einfach, aber es ist ein großartiger Moment.
Ja.
Naja, da muss das Ganze halt gebremst werden. Und dann sagt halt Mr. Korb, sagt dann zu Huma über die Sprechanlage so, muss sie sowas suchen wie einen Anker.
Ja. Erste Idee in dem Fall natürlich Bart, der sich dann auch zu so einem Anker verwandelt.
Mit so Augen.
Ja. Und ich glaube, er sagt ihm doch dann so, irgendwie überleg dir was anderes.
Was ist ja.
Und dann holt er natürlich von einem Cowboy, der gut platziert im Passagierraum ist, holt er sich Seil und nimmt dann das M von Monorail als Anker.
Genau. Und dann wirft er diesen Anker aus dem Fenster und der bohrt sich natürlich wieder durch den Asphalt.
Reißt
und das schon, sorgt für sau viel dumme Gags.
Ja, das stimmt. Also ich bin großer Fan von dem siamesischen Zwillingen-Gag.
Ja.
Die im Krankenhaus sitzen, das sind siamesische Zwillinge und Hibbert. Und er sagt so, ja, das ist ein ganz komplexer, schwieriger Eingriff. Und dann säbelt dieses M da durch und die beiden sind getrennt und geben sich so ein High Five.
Geben sie. Ja. Ich lieb aber auch, dass es diese Eiche fällt.
Die älteste
Eiche Springfield, was dann auf den Wohnsitz von Jebediah, den Originalwohnsitz von Jebediah Springfield fällt, was einfach nur eine Holzhütte ist. Und dann fällt dieser Baum auf diese Holzhütte und es gibt einfach eine mega krasse Explosion. Klassischer Simpsons-Gag, das was nicht explodiert, explodiert. Sehr, sehr witzig. Naja, und
Und halt auch der Vollständigkeit halber den Gag mit dem Kapitän, der in der Folge anscheinend einen Ankerladen
besitzt. Ja, der einen Anker, das nennst du einen Anker? Und am Endeffekt verharrt dann, bleibt dann der Anker im Donut hängen.
Ja.
Und dann sagt Homer, dann bremst, kommt der Wagen zum Stillstand. Und damit endet auch das Problem.
Genau.
Also die ganze Folge endet eigentlich mit damit, dass Homer guckt aus dem Fenster und sagt, Donuts. Und damit, weil Donuts einfach die Rettung für alles sind.
Exakt. Dann kommt ja noch dieser kurze Moment, wo Marge so Offsprecherin-mäßig sagt, das ist die einzige Torheit, die Springfield je hatte, abseits von...
Abseits vom Kaugummi schwankenden, vom ewig schwankenden Kaugummiturm.
Genau, dem
Wolkenkratzer.
Dem 20 Meter Vergrößerungsglas.
Das dann auch noch den Kaugummiturm so durch die Sonne dumm anbrennt.
Ja.
Und der Rolltreppe ins Nichts.
Den Gag, den ich auch nie vergessen werde, glaube ich.
Nie vergessen.
Mit 80 werde ich noch über die Rolltreppe ins Nichts lachen. Weil du ja dann auch diesen Moment hast, du siehst, wie die immer so nacheinander komplett erwartungslos runterfallen.
Leute einfach hochfahren. Ah!
Und dass sie das halt auch noch in den Endcredits mit drin haben, dass du halt, ne, ganz normal die Endcredits hast und im Hintergrund hast du immer noch so alle paar Sekunden jemanden fallen.
Das
ist so wahllos.
Das ist alles einfach nur fantastisch.
Ja.
Ey, das ist eine ganz großartige Simpsons-Folge.
Mhm.
Weil die auch alles hat. Die hat eine extreme Dramaturgie.
Ja.
Die hat unfassbar viele gute Gags. Die ist randvoll mit Gags. Also jetzt, wenn ich die gerade vergleiche mit der Folge, die wir das letzte Mal geschaut haben, Pucci, der Hund, die ist gar nicht so witzig, oder nicht so random. Die ist auch natürlich sau witzig, aber anders witzig.
Auch andere Gagdichte einfach.
Andere Gagdichte, auch anders an Gags rangegangen. Mhm. Die hier ist viel anarchischer, wie sie Gags anordnet. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Sie hat einen legendären Song. Sie hat mit Lenny eine legendäre Figur. Auch mit Corp sogar, meiner Meinung nach.
Mhm.
Also die zwei Figuren sind echt großartig. Es erzählt wieder in wenigen Minuten viel. Es vermittelt Stimmung und Emotionen. Das ist einfach eine 10 von 10 Folge, das muss man schon sagen. Die reiht sich da echt problemlos ein.
Ja, das ist wirklich, also ich habe ja dann jetzt eben nochmal so ein bisschen gegoogelt und da gab es auch Aussagen, wie dass das die beste Folge der vierten Staffel ist. Da bin ich noch nicht sicher. Da muss ich nochmal gucken, ob es da nicht welche gibt, die mir noch irgendwie mehr auch an die Substanz gehen auf einer positiven Art. Aber es ist schon eine der besten Simpsons-Folgen, die man sich angucken kann. Gerade wenn es so darum geht, einfach mal gut geckig unterhalten zu werden.
Absolut. Deswegen ist es wirklich wunderschön und ich kann das alles nur sehr stark lieben, wie so oft bei den Simpsons.
Seitdem aber auch tatsächlich ein bisschen der Wunsch, ich würde gerne mal in eine Schienenbahn fahren. Ich glaube, ich bin am Frankfurter Flughafen schon mal in einer gefahren, aber die war nur so klein. Ich hätte schon gerne so eine größere.
Ob die auch so eingeweiht wurde und ob die auch Lane Landley gebaut hat, man weiß es nicht. Bin ich auch mal gefahren.
Da hat es nicht so weit gehabt zum Flughafen zumindest.
Liebe ich.
Ach ja.
Ach toll.
Ja, ich finde auch, also ich finde, das war jetzt eigentlich einfach mal eine schöne, nette Folge.
Das war eine schöne, nette Folge. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen, Lukas.
Nee, ich finde, wir haben auch eigentlich, also wir haben über eine tolle Folge gesprochen, haben gute Gags und Referenzen drin gehabt, haben viel über den Mediamarkt Aschaffenburg gelernt. Nicht den in der City-Galerie, sondern den ein bisschen außerhalb.
Der in der City-Galerie ist im Übrigen sehr ranzig.
Der ist wirklich ranzig, weil da einfach immer viel los ist, wenn ich da bin. Ich war noch nie da, wo wenig los war.
Grauenvoller Mediamarkt.
Ja. Aber gut, dass er so nah ist.
Gut, dass er so nah ist.
Wenn du mal wieder einen neuen Kabel
dass
brauchst.
Dass er so nah hat. Keine Ahnung, was das sollte. Naja.
Das Ding ist, wir hatten uns jetzt ja eigentlich immer vorgenommen, auf die nächste Folge zu verweisen, dass die Leute schon mal... Sind wir dann schon im Halloween-Spektrum?
Dann sind wir schon im Halloween-Spektrum.
Es ist das Problem, ich weiß, wir schauen eine Treehouse of Horror-Folge, weil es ist Halloween, es wird dann der 28. Oktober sein.
Ja.
Wir wissen auch, was drin vorkommt. Ich kann dir nicht sagen, welche Staffel es ist. Ich glaube Staffel 5.
Ich guck mal ganz kurz, wir sind ja gerade hier noch live an der Xbox, beziehungsweise in Disney Plus.
Ja, das ist jetzt praktisch eine Live-Recherche, nur für euch.
Nur Live-Recherche. Selma will ein Baby ist im Übrigen auch eine wunderbare
Das ist eine tolle Folge, aber auch hier großer Bruder, kleiner Bruder.
Also die vierte Folge, bösartige Spieler, ein Einwohner Springfield spielen an diesem Tag völlig verrückt.
Nee,
ja, das ist natürlich eine sehr, sehr präzise Angabe auch.
Die ist das auf jeden Fall nicht.
Ich glaube, die hier dürfte es aber auch nicht sein, Staffel 5. Das ist die mit Das ist die mit Dracula. Ich guck mal in Staffel, ich glaube, es ist nämlich Staffel 6 oder 7, die wir suchen. Furcht und Grauen.
Oh ja. Nee.
Die Familie Simpson arbeitet in einem
Leute.
Ist es nicht die? Ich glaube, es ist die. Warte kurz.
Wir warten kurz, wir hören kurz live rein. Gucken wir mal.
Ja,
das ist die. Staffel,
das ist Staffel 6,
Folge 6. 6.
Furcht und Grauen ohne Ende. Ist eine ist, also es gibt ja viele Treehouse-Folgen, die wir lieben.
Ja.
Das ist wirklich aber eine fantastisch großartige Folge der Simpsons hier.
Und ich muss auch sagen, ich bin ja momentan dran. Immer wenn ich Simpsons gucke, schaue ich momentan Treehouse of Horror Folgen.
Mhm.
momentan, Stand jetzt, ist das mit Abstand meine Liebste. Einfach, krass, weil ich da jede Geschichte geil finde.
Ja, die ist auch mega. Also das ist ja mit Shining-Zitat und ist es nicht die, wo Homer auch Zeitreisen macht oder so? Also wo er sich sagt, ich habe die Zeit verändert.
Also
weil er den Toaster umbaut und dann die Zeitmaschine wird. Und
das kann sein. Ich glaube, das ist die zweite von den drei Geschichten. Es werden Kinder gegessen, das weiß ich noch. Und
die dritte ist die mit den Kindern gegessen.
Ja.
Die hat the joy of cooking Milhouse.
Da ist da drin.
Also, ja, die ist großartig.
Da dürft ihr euch auch richtig was freuen. Ist auch schön halt direkt in der Halloween-Woche. Ja,
also Staffel 6, Folge 6, Furcht und Grauen ohne Ende. Eine wunderbare, eine der schönsten Treehouse-Folgen.
Ja.
Cool. Dann hat der Lukas auch dann diese Aufgabe wunderbar erfüllt. Hat euch schon mal hingewiesen, was als nächstes kommt. Und damit sind wir für heute durch. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder hier bei den gelben Leuten. Und ich sag mal, ich wünsche dir, mein lieber Lukas, einen schönen Feierabend.
Ja, wünsche ich dir auch, Maxi.
Dankeschön, Lukas.
Und dann auch an die Leute. Ciao.
Dann bis in 2 Wochen. Ciao.
Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.